Fangen wir an.
Landwirtschaft ist halt eine schöne Tätigkeit, Sachen zu pflanzen und zu säen und zu sehen, wie sich was verändert und die Jahreszeiten voranschreiten. Das ist eine wunderschöne Sache und durch die Industrialisierung hat es ein bisschen von ihrer Schönheit verloren, aber zum Land zurückzukehren und einzugreifen in dem Sinne, dass man es besser machen will.
Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und heute geht's um nichts Kleineres als die Zukunft des Planeten. Ja, die Erde brennt, Umweltzerstörung und Klimakatastrophe lassen unser Ökosystem leiden und trotzdem beuten wir unseren Lebensraum immer weiter aus, weil wir ja schließlich was essen müssen. Aber gerade hier, so mein Experte heute, liegt die Chance in einer neuen, modernen und ganz anderen Landwirtschaft, die vielleicht der Schlüssel zum Lösen der Klimakrise sein könnte. Ich spreche heute mit Daniel Etter. Daniel ist kein Landwirt oder Agrarexperte, sondern preisgekrönter Fotograf. Als Gewinner des Pulitzer-Preises und eines World Press Photo Awards hat er die halbe Welt bereist, um Bilder vor allem auch von Krieg, Leid und Krisen zu schießen und den Status der Welt für alle sichtbar zu machen. Ein harter Job, der ihn zur Entspannung auf ein Landgut in Nordspanien geführt hat, das er seit einigen Jahren nach ökologischen Gesichtspunkten ausbaut und mittlerweile auch landwirtschaftlich bewirtschaftet. Nach vielen Reisen zu inspirierten Landwirten auf der ganzen Welt hat er jetzt ein Buch herausgebracht. Es heißt Feldversuch und wirft ein paar spannende Blicke auf eine vielleicht verheißungsvolle Zukunft. Abseits von Massentierhaltung, aber auch abseits von Bio- und Pflugscharen. Es wird spannend. Herzlich willkommen bei Fangen wir an. Lieber Daniel Etter.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo.
Daniel, deine Reise zur Landwirtschaft ist ja auf Umwegen passiert. Du hast ein Landgut gekauft in Spanien, renoviert und dann die Landwirtschaft entdeckt. Aber so wie ich das verstanden habe, sollte das ja eigentlich ein Platz sein zur Entspannung und zur Erholung. Weil Landwirtschaft klingt für mich immer nach sehr viel Arbeit.
Genau, das sollte es sein. Aber es hat sich dann so entwickelt, dass ich halt immer mehr Zeit im Garten verbracht habe. Das ist natürlich nicht bei uns so wie auf einem kommerziellen Hof, vor allem nicht wie auf einem viehhaltenden Hof, dass wir morgens irgendwie um 5 Uhr hier aufstehen müssen und uns um die Tiere kümmern müssen, sondern ich habe vor allem Bäume gepflanzt und die brauchen natürlich nicht so viel Aufmerksamkeit wie Tiere oder selbst ein Gemüsegarten braucht natürlich viel mehr Zuwendung. Das heißt, ich habe immer noch viel Zeit und ich kann es halt immer noch genießen oder konnte es immer noch genießen. Und auf jeden Fall ist es nicht so wahnsinnig viel Arbeit mit Bäumen.
Es ist nicht wahnsinnig viel Arbeit, aber es hat einen sehr, sehr großen Effekt. Und es hat vor allem dein Blick auf die Welt ziemlich verändert, glaube ich. Hättest du damit gerechnet, als du dieses Projekt angegangen bist?
Das hat auf jeden Fall meinen Blick auf die Welt verändert, weil ich hier der Natur natürlich viel stärker ausgesetzt bin, als ich es irgendwie in Berlin wäre. Ich bin als Landwirt oder Mensch, der mit dem Garten arbeitet, ist man halt komplett auch vom Wetter abhängig. Das heißt, hier ist es vor allem Regen, der ausbleibt oder kommt oder dann zu viel kommt. Und dementsprechend habe ich jetzt nicht mehr so, wie es früher vielleicht war, freue ich mich über einen sonnigen Tag, sondern momentan ist es eher so, dass hier vor allem in Spanien, wo es halt eine krasse Dürre gibt, die krasseste Dürre seit 1500 Jahren, ist jeder Tag mit Regen, ist halt ein Tag zum Jubeln inzwischen geworden. Und natürlich hängt davon alles ab, die Ernte, wie es hier aussieht, wie es sich anfühlt. Ja, das ist einfach ein Prozess der Entfremdung, würde ich sagen, der da stattgefunden hat, dass man einfach wieder versteht, wo wir hier eigentlich leben und wovon wir abhängig sind, was in Städten oft verloren geht.
Nach Prozess hört sich auch der Titel deines Buches an, Feldversuch. für jemanden, der jetzt gar nicht genau weiß, was sich dahinter verbirgt, könnte es auch sein, ja, dass es jetzt eine Anleitung ist eben für den Tomatenanbau oder sowas. Aber es ist ja viel, viel mehr. Wie ist der Titel gemeint?
Das ist sicherlich keine detaillierte Anleitung, wie man den eigenen Garten macht, sondern eher ein Versuch, das auf einer Metaebene vielleicht zu verstehen, wie Landwirtschaft überhaupt funktioniert, wie diese Prozesse, die Dynamiken funktionieren, wie die im Großen funktionieren und wie die dann vielleicht auch im Kleinen funktionieren. Und ich habe mir das hier im Garten angeschaut, bei unseren Tomaten oder unseren Oliven, ganz, ganz klein. Ich habe aber auch viele Betriebe besucht in ganz Europa, die versuchen angesichts von Klimawandel, von Einbruch in Sachen Biodiversität, dem andere Konzepte entgegenzusetzen und halt tatsächliche Feldversuche machen auf richtigen Feldern, wo kommerziell angebaut wird, und versuchen neue, alte, innovative Ansätze wieder zu entdecken oder überhaupt zu entdecken und umzusetzen. Und hier selber habe ich das auch gemacht, weil ich dann versucht habe, die Ansätze, die hier drauf passen, auf unser Land, dann auch hier tatsächlich umzusetzen. Und das ist dann mein kleiner eigener Feldversuch geworden.
Dein eigener Feldversuch? Denn eigentlich kommst du ja aus einer ganz anderen Richtung. Bist auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, als Fotograf, als Reporter, viel auch in Krisengebieten. Jetzt das Thema Landwirtschaft. Das klingt erstmal wie so ein ganz großer Bruch, dass du dich jetzt mit Anbauformen und Acker, mit Feldern, mit Tierhaltung beschäftigst, mit den Möglichkeiten, die es da gibt. Aber tatsächlich ist das ja doch ein Thema, die Landwirtschaft. Und das sagst du auch, im Kampf gegen den Klimawandel ist sie einer der größten Hebel, der uns verblieben ist. Und den Satz fand ich total spannend. Und als ich dein Buch dann gelesen habe, habe ich auch verstanden, warum. Aber war dir das vorher bewusst? Ich glaube nicht.
War mir vorher schon bewusst, weil ich es immer wieder gelesen hatte, dass es, wie viel man durch andere Techniken an Treibhausgasen einsparen könnte, wie viel Land wir nutzen, wie viel Anteil an den globalen Treibhausgasemissionen die Landwirtschaft hat. Ich lebe seit 25 Jahren inzwischen, esse ich so gut wie kein Fleisch mehr, außer in ganz, ganz großen Ausnahmesituationen. Und habe mich schon ziemlich früh damit beschäftigt, irgendwie zu verstehen, warum das überhaupt sinnvoll ist. Und habe mich schon damals, um die Jahrtausendwende, habe ich mich schon damit beschäftigt, irgendwie im Großen. Also es war mir immer schon bewusst. Und es gibt auch UN-Berichte und so weiter. Also da gibt es wirklich viele Publikationen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und ich habe mir immer so die Frage gestellt, wenn ich das alles so lese und auch von Methoden oder Höfen und Betrieben lese, die das alles so anders und auch produktiv und effizient machen, warum findet das nicht im größeren Stil statt? Und was sind eher so die Gründe, warum das nicht skaliert wird? Und das war eigentlich der Ausgangspunkt meiner Reise, meine große Frage, die ich irgendwie beantworten wollte. Das ist einen großen Beitrag zur Klimaerwärmung leistet, aber halt auch ein Lösungsansatz sein kann, das war mir schon eigentlich lange bewusst.
Mir war das auf jeden Fall nicht so bewusst. Und das Erste, was mir so im Hinblick auf Landwirtschaft, auf gute Landwirtschaft, auf zukunftsorientierte Landwirtschaft eingefallen ist, bis ich dein Buch gelesen habe, war ja ökologischer Landbau, Bio. Du sagst aber, Bio ist nicht unbedingt das, worauf wir uns konzentrieren müssen, sondern gibt's so das Schlagwort regenerative Landwirtschaft. Was bedeutet das denn?
Regenerative Landwirtschaft, das ist so der erste Begriff oder auch die Bewegung, die mir so auf meiner Recherche begegnet ist. Und da werden ganz viele verschiedene Sachen drunter verstanden. Das ist nicht so wirklich definiert, was das überhaupt heißt, regenerative Landwirtschaft. Das haben sich aber ganz viele Betriebe jetzt auf die Fahnen geschrieben. Und die Idee dahinter ist einfach, also es gibt die konventionelle Landwirtschaft, die sagt einfach, wir wollen so viel Output haben wie nur irgendwie möglich. Wir wollen so viele, so große Ernten einfahren wie möglich. Dann sagt es die Biolandwirtschaft, sagt dann, okay, wir wollen auch Ernten einfahren, aber dabei die Umwelt nicht schädigen. Und die regenerative Landwirtschaft sagt halt, okay, wir wollen all das auch, aber zusätzlich noch Umwelt aufbauen, das heißt Biodiversität aufbauen, das heißt Böden aufbauen, was ein großes Thema ist. Das heißt aber auch irgendwie Wasserkreisläufe wieder aufbauen. Und dafür gibt es dann ganz viele Techniken und Ansätze, wie das funktionieren kann oder manchmal auch nicht funktionieren kann. Und das habe ich mir angeschaut, aber ich habe mich dann so ein bisschen von diesem Begriff entfernt, weil es, wie gesagt, da ganz unterschiedliche Ansätze gibt, die halt auch oft sich gegenseitig widersprechen. Also in den USA wird damit oft einfach der Verzicht auf den Pflug, das wichtigste landwirtschaftliche mechanische Instrument, was wir haben, genannt. Und wenn man auf den Pflug verzichtet, dann heißt das ziemlich zwangsweise, dass man Pestizide, Herbizide einsetzen muss, um Unkräuter abzutöten. Das heißt, dieser Begriff regenerativ kann auch sein, dass man dafür Herbizide einsetzen muss. Und Einsatz von Herbiziden und Flugnutzung, was da der größere Schaden ist, das irgendwie abzuwägen, ist sehr, sehr schwierig. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir von diesen Herbiziden erstmal wegkommen müssen auch. In Deutschland sind regenerative Betriebe meistens, nicht in allen Fällen, meistens auch Biobetriebe. Und wie gesagt, das kann sich halt jeder auf die Fahnen schreiben. Und das klingt gut. Und das ist ja auch, das Konzept an sich ist ja super, wenn das funktioniert. Aber es gibt halt keine Institution, die das irgendwie durchsetzen könnte. Und zu sagen, das ist jetzt regenerativ und das nicht. Und ihr könnt das auf eure Mehlpackung machen und ihr nicht. Und deshalb ist es so ein bisschen schwierig, diesen Begriff zu nutzen und die Betriebe, die das wirklich machen, da gibt's nicht so viele von derzeit in Deutschland.
Du hast ja viele Betriebe besucht, eben auch diesen einen Betrieb in Niedersachsen, der Familie Schierholz, die du beschreibst. Und für alle, die jetzt zuhören, also wir sind ja nicht alle, zum großen Teil nicht LandwirtschaftsexpertInnen. Und was du gerade erwähnt hast, den Verzicht auf den Pflug, der in den USA zu einem großen Teil in der Landwirtschaft schon lange praktiziert wird, unter dem Einsatz von Herbiziden, vor allem Glyphosat. Aber das fand ich ein total spannender Erkenntnis, weil ich lebe hier auch auf dem bayerischen Land in einer Gegend, wo sehr viel Landwirtschaft betrieben wird und wo alles durchgepflügt wird von Januar bis Dezember. Dass dieses No-Till, den Begriff, den habe ich da zum ersten Mal gehört, wirklich so ein Ding ist. Kannst du uns vielleicht mal kurz erklären für alle, die wir nicht wissen, was daran der Gewinn sein könnte für unseren Planeten, wenn das Ding mit den Herbiziden nicht wäre?
Also man muss, glaube ich, erstmal verstehen, was der Pflug überhaupt macht. Und das sind zwei Dinge. Er tötet Unkräuter ab. Also er bereitet für die Saat vor, er macht den Boden fein. Aber das andere ist auch, er bringt halt Sauerstoff in den Boden. Und Sauerstoff treibt halt biologische Prozesse an. Das heißt, durch diese biologischen Prozesse werden Nährstoffe freigesetzt. Das heißt, so ein Flugeinsatz ist auch immer so ein Boost für die Pflanzen einfach. So, das ist eigentlich das Gute daran an diesem Flug, und es ist eine mechanische, es ist keine chemische Lösung für diese Dinge. Also das heißt, man braucht weniger Düngemittel und keine Herbizide. So. Das Problem aber an dem Flug ist, dass er halt genau das macht. Er bricht den Boden auf, er tötet Leben im Boden ab. Also das Erste, was natürlich in den Sinn kommt, sind Regenwürmer, die das nicht besonders gut finden, wenn durch ihre Behausung dann so ein Riesending zieht. Und das andere ist, dass er halt den Boden der Sonne aussetzt. Dadurch werden halt auch Prozesse in Gang gesetzt, die dann halt Treibhausgase am Ende produzieren, also CO2 vor allem. Und das dritte Problem, Pflug, ist, dass er halt Erosion fördert. Das heißt, es ist vor allem ein Problem in Niedersachsen. Da hat man sehr sandige Böden. Da ist halt Erosion ein enormes Problem. Und da ist es, wenn es dort windet im Sommer, wenn es ein paar Wochen trocken war und dann Wind über die Felder fegt, da hat man da wirkliche Sandstürme. Und dieser Sand, dieses feine Lös ist es, ist einfach das, wo unser Essen drauf wächst. Es ist die fruchtbare Oberschicht des Bodens, die dann durch den Wind wegerodiert wird. Und das geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann ist der fruchtbare Boden weg und man kann nicht mehr wirklich anbauen. Das ist halt vor allem in so sandigen Regionen wie Niedersachsen in flachen, sandigen Regionen der Fall. In Bayern ist es das Problem nicht so sehr. Und das nächste Problem ist halt natürlich, wenn man den Boden von unten nach oben kehrt, dann ist auch das Wasser, was unten im Boden ist, verdampft dann, verdunstet dann. Und wir haben jetzt vergangenes Jahr oder das Jahr davor hatten wir halt extrem trockene Sommer. Das kann man sich als Landwirt nicht wirklich leisten, dass dann noch mehr Wasser verloren geht durch einen Flugeinsatz. Aber das kommt halt im ersten Moment, als ich das gehört habe, es stößt halt weniger Treibhausgas aus, es lässt das Bodenleben in Ruhe, die Bakterien und die Nematoden und die Regenwürmer, all das, was im Boden lebt und diesen Boden fruchtbar macht, stört es nicht, setzt weniger Treibhausgase frei und führt zu weniger Erosion. Es klingt erstmal ganz gut, aber es kommt halt extrem auf die Bodenbeschaffenheit an und es ist nicht immer nur positiv. Das kann aber auch, wenn man nicht pflügt, dann hat man halt beispielsweise einen Prozess im Boden, einen anaeroben Prozess im Boden und dadurch wird Methan produziert. Das ist auch ein Treibhausgas, viel potenter als Kohlenstoffdioxid, was bei Nichtnutzung des Fluges mehr entstehen kann als bei einer Nutzung des Fluges. Wie gesagt, es kommt dann immer extrem auf die Probleme, die am jeweiligen Ort vorliegen, an, ob das Sinn ergibt oder nicht. Glaube aber, ich bin zu dem Schluss gekommen, ich habe ja auch mit Wissenschaftlerinnen darüber gesprochen, das glaube ich so der Mittelweg daraus in vielen Fällen sehr sinnvoll ist, dass man generell möglichst wenig pflügt. Es braucht ja auch viel Diesel dafür. Das ist einfach ein großer Energieeinsatz immer. Aber nicht pflügt, weil auf der anderen Seite steht dann halt auch wieder der Einsatz von Herbiziden, wenn man nicht pflügt. Also in der Biolandwirtschaft ohne Pflug zu arbeiten, ich habe keinen Betrieb gefunden, der das, also außer für kleinere Gemüsebetriebe, die das machen. Aber ich habe keinen Biobetrieb gefunden in Deutschland, der auf den Pflug verzichtet und großflächig Getreide oder sowas anbauen kann.
Ich fand es einfach einen ganz spannenden Impuls, den ich noch nicht kannte und auch spannend, weil du beschreibst ja auch, dass die Kosten im Hinblick auf den Ertrag teilweise dann doch sich die Waage halten und dass mehr Ertrag ganz oft in der Landwirtschaft auch hohe Kosten verursacht und gar nicht so viel Gewinn am Ende abwirft, als wenn du da vielleicht teilweise neue Formen des Anbaus mit reinbringst. Also auch bei diesem No-Till, wie du gesagt hast, kann man sich zum Beispiel Dieselkosten und große Landmaschinen teilweise einsparen, auch wenn es am Ende nicht ganz so viel Ertrag gibt. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das ist immer eine Rechnung, die man dann vor Ort aufmachen muss. Das ist, ich habe in Brandenburg Gut und Böse besucht. Das ist ein ziemlich bekannter regenerativer Betrieb, die halt aber auch viel Geld durch ihre Stiftung einnehmen und viele Renaturierungsmaßnahmen dort und sowas umsetzen. Aber als sie das noch nicht gemacht haben, hatten die einen konventionellen Betrieb und da kamen dann wohl immer die Saatguthändler und die Düngemittelhändler und die Pestizidhändler an und haben immer das Neueste, das beste Saatgut, den besten Dünger und so weiter versprochen. Und das ist jedes Mal ein riesen finanzieller Aufwand. Und da steht dann natürlich am Ende mehr Ertrag als bei einem Biobetrieb. Aber es kostet halt auch viel, viel mehr in vielen Fällen. Und die sind einfach vor allem aus finanziellen Gründen haben die zunächst auf Bio umgestellt und machen jetzt inzwischen viel, viel mehr als die herkömmlichen Bio-Standards, auch sehr, sehr großflächig. Aber es war einfach eine Kostenrechnung, die damals dann aufgestellt wurde. Wir kennen die Zahlen nicht genau, aber die sagen jetzt, wir haben jetzt vielleicht 30% weniger Ertrag, aber dafür 60% weniger Kosten. Das macht doch irgendwie keinen Sinn, hier da so weiterzumachen. Wir machen halt oft den Fehler, wenn wir über Landwirtschaft reden. Und dann wird ja immer gesagt, der Ertrag, es geht alles nur um den Ertrag. Die konventionelle Landwirtschaft, die ist ja auch besser, weil die auf weniger Land ihre Ernten einfährt als die Biolandwirtschaft. Aber es gibt natürlich externalisierte Kosten, bei der konventionellen Landwirtschaft. Also da müssen Düngemittel produziert werden. Das sind riesige industrielle Anlagen, die zwangsweise CO2 freisetzen, die Platz einnehmen, die Transportwege einnehmen, die Straßen, LKWs und so weiter. Das sind ganz viele Sachen, die man auf dem einzelnen Feld nicht sieht, aber die natürlich passieren, die man auch damit einbeziehen muss. Also das heißt, auf dem Feld, wenn man sich die 2 Hektar, eins konventionell und eins bio anschaut, dann ist das konventionelle, hat immer mehr Ertrag, aber sowohl finanziell als auch von der Energie als auch vom Umweltimpact sind da noch ganz viele andere Sachen hinten dran. Wenn man die alle mit einberechnet, dann kommt die konventionelle Landwirtschaft dann am Ende doch noch in vielen Sachen schlechter davon, als es im ersten Moment scheint.
Auf jeden Fall. Und du hast so viele anschauliche Zahlen und Beispiele in deinem Buch, in deiner Recherche. Kann ich echt nur empfehlen, da mal reinzulesen. Wir sprechen gleich noch weiter darüber. Aber bei Fangen wir an, machen wir in der Mitte immer ein kleines Yin und Yang Entscheidungsspiel. Da gebe ich dir jetzt kurz immer 2 Begriffe. Oh Gott, du rollst schon mit den Augen. Du entscheidest dich für den einen, den anderen, beide oder keinen. Du darfst was dazu sagen, musst aber nicht. Bist du dafür bereit?
Bin ich.
Okay. Reisen oder ankommen?
Ankommen.
Fotografieren oder dokumentieren?
Dokumentieren.
Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Pflanzen oder ernten?
Pflanzen.
Ernten oder essen?
Essen.
Alleine oder gemeinsam?
Gemeinsam.
Und das Letzte, Wald oder Wiese?
Wald.
Ich frage auch nach der Wiese, weil eine Anekdote in deinem Buch hat mich sehr an meine eigene Wiese hier erinnert. Ich lebe auch auf dem Land und in einem alten Haus. Und als wir das vor über 20 Jahren bezogen haben, haben wir die Wiese auch relativ kunterbunt wachsen lassen. Und da gab es sofort Beschwerden. Das Gras ist zu hoch. Und die Erfahrung hast du auch gemacht. Denn die alte Ansicht ist, das Gras muss niedrig sein, damit da keine Mäuse rumlaufen. Aber in Wirklichkeit stellen sich manchmal alte Ansichten als gar nicht so richtig raus. War bei euch ja auch der Fall.
Ich habe nie gemäht hier, oder wir hatten nie hier so einen richtigen Golfrasen. Das passt hier einfach nicht. Das war immer ziemlich wild. Aber ich habe, glaube ich, wenn ich einen Ratschlag irgendwie so an andere Gärtnerinnen habe, ist es halt immer zu beobachten und zu verstehen, was passiert. Und was ich hier gesehen habe, wir hatten sehr viele Mäuse, die dann immer von unten irgendwie die Chicorée-Köpfe und sowas geklaut haben. Und ich habe versucht, dem mit Fallen Herr zu werden, dass wir das Gras kurz halten. Das war auch immer der Tipp. Aber so ein Garten ist ein komplexes System. Das heißt, da passieren ganz viele Sachen, die sich gegenseitig beeinflussen. Und bei uns war es so, wir haben das Gras hochgehalten und dann hatte ich auf einmal Schlangen im Garten, ganz viele. Das will jetzt nicht unbedingt jeder haben, aber ich fand es super. Und diese Schlangen haben sich natürlich von Mäusen ernährt. Und das hat sich dann, zumindest in meiner Beobachtung, waren die Mäuse dann weg, als die Schlangen da waren. Und das Erste, das einfach kurz zu halten, hätte halt auch bedeutet, dass es keine Schlangen gibt, weil die auch nicht gerne in der Oberfläche sind, sondern sich gerne verstecken. Also das sind immer ganz viele Sachen, die da ineinander greifen und wir versuchen immer dann irgendwie mit dem Holzhammer dann das eine wegzumachen und dann kommt das nächste auf und dann müssen wir das übernächste kontrollieren. Und ich glaube, mein Ansatz für jeden Garten wäre einfach so ein bisschen Gelassenheit, das regelt sich schon. Und das regelt sich auch meistens, also wenn man Ungeziefer hat, wenn man irgendwelche, weiß nicht, Blattläuse oder was auch immer hat. Eigentlich regelt es sich am besten dadurch, dass dann Nützlinge kommen, Marienkäfer, die sich an diesen Blattläusen erfreuen. Und wir wundern uns, warum bei uns so viele Insekten sterben und versuchen aber dann irgendwie Blattläuse mit irgendwelchen Chemiekeulen Herr zu werden. Und am Ende töten wir damit halt auch den Lebensraum für Marienkäfer. Deshalb einfach sein lassen und meistens regelt sich das dann schon von alleine.
Ja, die Natur, die Regel. Wir hatten hier sogar schon zweimal im Podcast den Peter Wohlleben, den Baumpapst. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Und er hat auch gesagt, also das Ganze, wenn wir über den Klimawandel sprechen, dann geht es ja darum, dass wir Menschen irgendwie noch auf dieser Welt überleben können. Die Natur wird sich selber regeln und das Ökosystem wird sich wieder ausgleichen, wenn nur wir sind dann nicht mehr dabei eines Tages. Du hast so viele spannende Menschen auch besucht in deinem Buch. Und wenn wir jetzt gerade schon von Tieren sprechen und Nützlingen und Schädlingen, will ich noch auf die 5 Millionen Regenwürmer zu sprechen kommen. Bei Alfred Grant heißt er so, ja?
Genau.
Ja. Regenwurmkacke in Säckchen verkauft er. Was ist dessen Erfolgskonzept?
Das ist der Regenwurmpapst. Und ich hatte hier vor ein paar Jahren ein Buch geschenkt bekommen zur Komposterstellung. Und der Alfred Grant, der hat einen Betrieb schon seit vielen Generationen in Familienhand in der Nähe von Wien. Ein Biobetrieb. Aber das andere, was er dort macht, ist halt Regenwurm. Er hat eine große Regenwurmfarm und verkauft Regenwurmhumus. Das ist sehr, sehr hochwertiger Humus, den er mit Hilfe von 5 Millionen Regenwürmern plus minus und Grünschnitt aus den Dörfern der Umgebung produziert. Das hat er gemacht, anstatt, wie in der Gegend üblich, irgendwie der nächste Weinbauer zu werden, hat er sich gesagt, nee, ich mache was anderes, ich mache jetzt den Regenwurmfarm. Ich war nicht deshalb bei ihm, sondern weil der halt auch einen kleinen Gemüse, einen kleinen Marktgarten hat, den er betreibt mit Angestellten, mit Freiwilligen, die dort für diese Region, für die Dörfer im Umkreis sehr gutes Gemüse produziert mit viel Handarbeit, aber halt auch sehr effizient und der da sehr gerne drüber redet. Und der Grant ist halt so ein bisschen eine Mischung aus so einem richtigen österreichischen Bauern, wie man ihn sich vorstellt, so ein bisschen rundlichere Figur auch und ein bisschen, aber dann halt mit sehr modernen Ansichten. Also er meinte, dass wir irgendwie, dass wir jetzt doch das Gendern lernen müssten, dass es doch ganz wichtig sein und so Sachen, was man jetzt nicht unbedingt von einem Landwirt in Österreich erwartet. Genau, der hat mich da über seinen kleinen Betrieb geführt und mir unter anderem halt auch seine Regenwürmer gezeigt. Und Regenwürmer machen ganz, ganz viele tolle Sachen. Wenn man die im Boden hat, kann man glücklich sein. Das, glaube ich, weiß man inzwischen, sagt Arvin. Die Tiere sind, die mit am meisten zum Bodenaufbau beitragen und vor allem halt durch ihre Ausscheidungen halt auch wahnsinnig viele Nährstoffe an Pflanzen abgeben.
Tolle Tiere, die Regenwürmer. Und über Tiere müssen wir jetzt zum Ende auch noch mal kurz sprechen, wenn es um Landwirtschaft geht. Du hast ja gesagt, du selber hast dich dagegen entschieden, dich jetzt mehr auf Oliven konzentriert, auf deinem Landgut. Aber Tiere werden ja auch thematisiert in deiner Recherche. Du hast auch Betriebe besucht, die Tiere halten. Und am Ende dieses Podcastes werde ich dich noch nach 2 Tipps fragen für ein besseres Morgen, die du unseren HörerInnen auf den Weg geben könntest. Und wir machen den Podcast schon ganz lange und einer der häufigsten Tipps, der tatsächlich fast immer kommt, ist der, iss weniger Fleisch. Das ist ja auch etwas, das hast du vorhin schon angedeutet, was ganz, ganz wichtig ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir die Fleischwirtschaft und haben wir Landwirtschaft, die Tiere hält. Und da gibt es aber auch Konzepte. Und ein Kapitel bei dir ist, glaube ich, überschrieben mit die Kuh als Klimaretter. Wieso ist Weidewirtschaft im Hinblick auf Kuhhaltung vielleicht etwas, mit dass die Menschheit doch noch überleben könnte?
Also es ist ein sehr komplexes Thema. Von all den Sachen, die ich mir angeschaut habe, was eindeutig ist, wirklich weniger Fleisch. Weniger Fleisch. Aber ich glaube, man muss sich halt auch bewusst sein, es gibt nicht so viele Prozesse, wie wir Fruchtbarkeit in den Boden bringen können. Das ist zum einen künstlicher Dünger und das sind zum anderen Ausscheidung von Tieren, Kuhmist beispielsweise. Das heißt, es gibt momentan, kenne ich nicht, keinen Prozess, der das anders lösen kann. Entweder man setzt auf künstlichen Dünger, und das heißt, das sind riesige Industriedinger, die dann künstliches Ammoniak herstellen und dementsprechend energieintensiv, das ist ein enorm energieintensives Verfahren. Das haben wir jetzt gesehen nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dass Düngemittelproduktion in vielen Ländern eingestellt wurde, weil es so energieintensiv ist. Das Problem an der Fleischproduktion, was wir jetzt halt haben, ist nicht so sehr die Fleischproduktion an sich, sondern die Menge und die Zusammensetzung. Ich war einmal erstaunt, wenn ich mir angeschaut habe, was Betriebe heute besser machen, dann sieht es oft sehr so aus, wie es früher mal war. Und wenn man sich einen Betrieb in Deutschland vor 150 Jahren anguckt, dann war das so ein Mischbetrieb. Die hatten Äcker, die hatten Weiden, die hatten ein paar Kühe, irgendwie so 12 Kühe, ein, zwei Schweine und ein paar Hühner. Und dieses Modell hat funktioniert, weil all das, was sie dort hatten, war integriert zusammen ein Kreislauf. Also die hatten genauso viele Schweine, wie sie füttern konnten von ihrem Land. Die hatten genauso viele Hühner, wie sie füttern konnten von ihrem Land. Die hatten genauso viele Rinder, wie sie füttern konnten von ihrem Land. Die aber wieder den Boden aufgebaut haben und neue Nährstoffe in den Boden gebracht haben. Ein bisschen vereinfacht, ein bisschen romantisiert, das ist natürlich ein bisschen komplizierter. Es war auch nicht so einfach damals, aber so war das. Wenn wir uns jetzt aber angucken, wie unsere Fleischproduktion ist und anschauen, was wir eigentlich in Deutschland oder in Europa, wenn wir wirklich Selbstversorgung, wenn wir uns wirklich sagen würden, wir produzieren jetzt genauso viele Tiere, wie wir von unserem Land ernähren können und wie unser Land wieder versorgen kann, dann wäre das bei Kühen auf Weiden, könnte man ungefähr so viele halten, wie wir jetzt halten. Aber Schweine und Hühner müssten eigentlich komplett aus unserem Speiseplan gestrichen werden. Also es gibt eine Berechnung für die Schweiz, für Deutschland habe ich sie leider nicht gefunden, aber es gibt eine wissenschaftliche Berechnung für die Schweiz. Da könnte die Zahl der Kühe könnte bei 97% bleiben und die Zahl der Schweine und Hühner jeweils bei 3-5%. Und das liegt daran, dass man halt Schweine und Hühner nicht wirklich in so eine Weidewirtschaft, in so eine Rotation integrieren kann. Das heißt, das Erste, wenn man wirklich nachhaltiger Landwirtschaft machen will, ist das Erste die Zahl der Schweine und Hühner reduzieren, auch wenn immer die Kuh als Klimakiller gilt. Das ist eine Rechnung, die stimmt auf einer Ebene, aber die erfasst halt nicht das, was die Kuh dem Land zurückgibt und das, was sie an Düngemittel einspart. Momentan haben wir einfach vor allem, also eigentlich nur bei Schweine und Hühner, viel mehr als unser Land ertragen kann. Nicht nur, was es füttern kann, sondern auch, was es wieder aufnehmen kann. Wenn man sich die Karte von Gewässerverunreinigung in Deutschland anschaut, da gibt es so ein paar rote Flecken und einer davon ist in Niedersachsen und einer davon ist in Mecklenburg-Vorpommern. Warum ist das so oder was ist da so? Da ist halt die Schweineindustrie konzentriert. Und ich weiß nicht, mir geht es zum, ich wohne hier tatsächlich in Spanien neben dem Schweinestall. Ich habe letzte Woche das erste Mal seit knapp 10 Jahren ein Schwein gesehen. Das konnte ich so durch die Gitter von dem LKW erkennen, der da hingekommen ist. Schweine werden in Ställen gehalten. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo es nicht so ist. Aber Schweine werden grundsätzlich in Ställen gehalten und grundsätzlich von außen zugefüttert. Und all diese Energie, die mit diesem Futter kommt, wird wieder ausgeschieden in Form von Gülle, in Form von Mist und die wird dann ausgebracht auf die Felder, die es nicht aufnehmen können und das trieft dann in die Gewässer aus. Und ich habe es ausgerechnet, es gibt halt immer diesen, man kann sich immer einen Acker anschauen und dann anschauen, wie viel Äcker da externalisiert sozusagen sind. Also was da alles reinfließt in so einen Acker. Wir importieren so viel Sojaschrot aus den USA und Brasilien alleine, braucht es dafür 1 Million Hektar an Soja, das dort angebaut wird und dann hier an Schweine und Hühner vor allem verfüttert wird. Und das ist natürlich dann, irgendwann landet es wieder auf unseren Äckern und verschmutzt unsere Gewässer. Das heißt, absolut weniger Fleisch, aber vor allem weniger Schwein und weniger Huhn, auch wenn es immer heißt, ja, das Huhn ist ja das bessere Fleisch, weil es weniger Energie braucht. Es gibt natürlich irgendwie Formen, wie man Hühner besser ernähren kann und besser integrieren kann, aber man kann sie halt nicht wirklich in so ein Rotationssystem integrieren.
Was ich jetzt da nämlich auch mit rausnehme, was ich bei dir gelesen habe, was ich nicht wusste und was ich heute auch tatsächlich einem Freund erzählt habe und der wusste es auch nicht, ist, dass die Kuh die frisst uns ja nichts weg. Was die Wiederkäuer fressen, ist für den Menschen ja eigentlich unverdaulich. Und Schweine, und du hast es auch gerade gesagt, du hast die Sojaimporte angesprochen, und Hühner, die fressen im Grunde dasselbe. Das könnten auch gleich wir Menschen zu uns nehmen. Und die Ausscheidungen, die sie sozusagen ins Grundwasser geben, schaden uns auch noch, während der Kuhfladen macht, dass der Mais besser wächst. Wie irrsinnig ist das und warum sagen wir das nicht viel lauter allen Menschen, bevor sie im Supermarkt zum Schnitzel greifen?
Das ist irrsinnig und das ist auch ein bisschen nicht wirklich intuitiv, wenn man sich das überlegt. Und das ist halt auch ein bisschen irreführend. Inzwischen, weiß nicht, Greenpeace sagt das Gleiche. Also die Kampagnen von Greenpeace sagt halt Kuh auf die Weide und alles andere reduzieren. Das Problem, was wir haben, das ist natürlich irgendwie so ein Kulturkampfthema geworden. Wenn man eher auf der rechten Seite ist, dann isst man Fleisch und dann darf das gar nicht hinterfragt werden. Physikalisch, biologisch, ökologisch ist es ziemlich, ziemlich eindeutig und ein ziemlich absurdes System. Natürlich auch bei der Kuh, also das ist jetzt natürlich so ein bisschen das Ideal, was ich gezeichnet habe. Das ist nicht immer so. Das ist in allermeisten Fällen ist es nicht so. Weidehaltung ist teuer. Also das Fleisch, was von dort kommt, ist teuer. Das ist teurer, es braucht länger. Das muss viel mehr gemanagt werden, als irgendwie, wenn man das im Stall hält. Und das kriegt man nicht im Supermarkt einfach so. Das gibt's nicht. Also das auch das Rindfleisch, was wir im Supermarkt bekommen, ist, entspricht nicht diesem Idealbild, sondern es hat meistens irgendwie Stallhaltung. Und das Absurdeste, wenn man jetzt Markus Söder, der von Zwangsveganisierung redet und so Sachen, wenn man hört, dass sich Politiker entschuldigen müssen öffentlich, weil sie an einem Veggie-Tag teilgenommen haben, dann denke ich mir, okay, das hat nichts mehr mit irgendwie einer rationalen Diskussion zu tun, sondern das ist wirklich dann am Ende Identitätspolitik und die sich irgendwie völlig losgelöst von jeglicher wissenschaftlicher Basis abspielt. Aber das ist eindeutig. Da gibt es wirklich wenig, was so eindeutig ist, dass man Fleischkonsum reduzieren muss, wenn man irgendwie in Zukunft auf diesem Planeten haben will. Und das andere, was ich immer noch gerne, man denkt ja dann Bayern, ja, die schönen Kühe, die sind auf der Alm. Und Bayern hat aber den größten Anteil der sogenannten Anbindehaltung in Deutschland. Das ist dort besonders verbreitet. Anbindehaltung, da werden die Kühe teilweise in Ketten gelegt und festgebunden an Pflöcke und können sich nicht mehr bewegen. Das ist weit verbreitet noch in Deutschland, vor allem in Bayern. Also das sieht ganz schön aus und ganz idyllisch aus, aber selbst in Bayern ist es weit davon, irgendwie tiergerecht zu sein und irgendwie ethisch vertretbar zu sein. Man hört sehr viel davon, wie krass es, wie scheiße es Schweinen geht, auf Deutsch gesagt, die in Ställen von Tönnies und so weiter gehalten werden. Das sind unmenschliche Zustände in vielen Fällen. Denen werden die Schwänze abgeschnitten, damit sie sich nicht selbst kannibalisieren. Da muss man erstmal drauf kommen, dass das die Lösung ist. Damit die sich nicht selber gegenseitig die Schwänze abfressen, weil sie zu eng aufeinander sind, werden die halt vorsorglich abgeschnitten. Und es ist in Deutschland nicht das schlechteste Land, um ein Schwein zu sein, aber es ist halt immer noch ein ziemlich beschissenes Land, um ein Schwein zu sein, wenn man in seinem Stall landet.
Naja, und das Spannende ist ja auch, dass es dann schon die Erkenntnis gibt, auch vom Gesetzgeber, dass das nicht in Ordnung ist. Nur bis es dann mal auch gesetzlich nicht in Ordnung ist, muss natürlich Zeit vergehen. Solange werden die schlechten Bedingungen noch aufrechterhalten. Bürokratieland Deutschland, glaube ich, in vielerlei Hinsicht auch.
Ja, aber es ist halt auch die Fleischindustrie, die sich dagegen wehrt und dieses ganze Thema dann irgendwie auch zu so einem identitätspolitischen Thema gemacht hat.
Es ist sehr schwierig und deswegen wollen wir jetzt nicht mehr so über so schlechte Dinge reden, sondern über eine Vision, eine Utopie, die du vielleicht hast zum Ende dieses Gesprächs. Du bist so viel rumgereist, du hast so viele interessante, spannende Menschen besucht. Was ist deine Utopie? Wie könnte es gelingen, all diese Erkenntnisse, all diese Prozesse, in die Landwirtschaft vielleicht auch einsteigen könnte in Zukunft? Wie könnte die Welt aussehen? Eine Landwirtschaft, eine utopische Landwirtschaft? Keine Dystopie. In 10, 20, vielleicht 30 Jahren. Hast du da etwas, was du uns mit auf den Weg geben kannst?
Ich meine, Landwirtschaft ist halt eine schöne Tätigkeit eigentlich. Also auf dem Land zu sein und Sachen zu pflanzen und zu säen und zu sehen, wie sich was verändert und die Jahreszeiten voranschreiten. Das ist eine wunderschöne Sache und das ist natürlich durch die Industrialisierung irgendwie, hat es ein bisschen von ihrer Schönheit verloren, aber einfach zum Land zurückzukehren und zu verstehen, was dort passiert und verstehen und einzugreifen in dem Sinne, dass man es besser machen will. Und einzugreifen nicht, weil man keine Nahrungsmittel produzieren will, sondern weil man halt auch weiß, dass wenn wir keine Insekten mehr haben, dass wenn wir keine Biodiversität mehr haben, dass es uns dann wahrscheinlich auch sehr schlecht gehen wird. Und das versteht man, glaube ich, indem man wieder aufs Land zurückkehrt und sich nicht so sehr von technischen Neuerungen blenden lässt, sondern irgendwie dieses Wunder miterlebt, das Leben ist. Und das ist ja Landwirtschaft. Das ist eine Neuerschaffung von Leben. Das ist ein Nützlichmachen von Leben. Und das ist ein Prozess, der sich über Milliarden Jahre irgendwie ausgebildet hat, aus sich selbst heraus und dem wieder Demut entgegenzubringen und Faszination, das wäre meine Utopie. Mehr Demut und mehr Faszination für das Wunderleben.
Und weil man das nur hören kann und nicht sehen, sage ich es jetzt dabei, strahlen deine Augen und du lächelst. Du strahlst so eine Zufriedenheit geradeaus, wo du das gesagt hast. Also ich glaube, da sollte sich jeder eine Scheibe von abschneiden und auch diese Utopie für sich irgendwie vielleicht verinnerlichen. Und jetzt am Ende hast du aber vielleicht noch zwei ganz konkrete Tipps, wie jeder dazu beitragen kann, dass wir wieder so ein bisschen zurück zur Natur kommen, in der Zukunft vielleicht mehr in die Vergangenheit gehen. Hast du zwei konkrete Tipps, wie jeder was dazu beitragen kann für ein besseres Morgen für uns alle, Daniel?
Schwierig. Aber ich glaube, also ich hätte Tipps für den eigenen Garten und der größte Tipp, den ich habe, ist nichts machen und einfach sein lassen und vielleicht die Nachbarn ein bisschen meckern lassen. Und ich glaube, was ich zuvor gesagt habe, irgendwie sich bewusst zu machen, wo wir hier sind. Und dann alles auf Basis dieser Erkenntnis zu machen. Und zu sagen, okay, wir sind hier, also ist ja irre. Wir sind auf so einem Planeten, in einem Universum und wir wissen, für Millionen von Lichtjahre gibt es kein anderes Leben. Und sobald wir, weiß nicht, 10 Kilometer von hier horizontal entfernt sind, da ist kein Leben mehr möglich. Da verbrennen wir, da erfrieren wir, oder beides gleichzeitig, da explodieren wir, wenn wir irgendwo rausgehen, da werden wir von Strahlen zerschossen. Und hier auf der Erde ist halt das Einzige, was wir kennen, was ansatzweise lebenswerte Bedingungen haben. Und wenn ich jetzt irgendwie davon höre, dass wir, weiß nicht, den Mars besiedeln wollen, dann lese ich die Bedingungen auf dem Mars und es klingt mir ziemlich beschissen, muss ich sagen. Aber es klingt mir nicht wirklich lebenswert. Das ist so ein Kampf, dort zu überleben. Und wir haben hier dieses Wunder vor uns. Und wenn wir auf der Basis dieser Erkenntnis, dass wir wirklich die einzigen Leben oder hier auf der Erde das einzige Leben ist, das das erkennen kann und wo das überhaupt möglich ist und auf Basis dieser Erkenntnis zu versuchen, sein Leben auszurichten. Ansonsten nichts machen im Garten.
Sehr gut, ist meine Lieblingstätigkeit, nichts machen im Garten. Nein. Macht ja auch Spaß, manche Sachen zu machen. Wir haben ja vorhin schon über das Ernten gesprochen. Ich danke dir, Daniel, für dieses Gespräch und ich danke dir vor allem für dein wirklich spannendes Buch Feldversuch, was mir wirklich ein paar neue Erkenntnisse geliefert hat und Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Daniel Etter heißt Feldversuch, mein Hof und die Suche nach der Zukunft der Landwirtschaft. Und es ist im Penguin Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Geht in die Natur, atmet und schaut und beobachtet. Lasst euch und sie einfach sein, wie sie ist. Und esst weniger Fleisch und schaut bewusst auf das, was ihr konsumiert. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Ja, und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.